Bevor es gleich weitergeht, kommen wir zum Werbepartner der heutigen Folge, und zwar ist das Wanta. Wanta ist der Partner vor allem für SaaS-Unternehmen, die also Software as a Service anbieten. Egal ob als junges Startup oder in der Wachstumsphase, herausragende Sicherheitspraktiken zu demonstrieren und Vertrauen aufzubauen, ist wichtiger denn je. Wanta automatisiert die Einhaltung von ISO 27001, SOC 2 und mehr, spart Ihnen Zeit und Geld und hilft Ihnen, das Vertrauen Ihrer Kunden zu stärken. Darüber hinaus können Sie Sicherheitsüberprüfungen vereinfachen, indem Sie Fragebögen automatisieren und die Sicherheit Ihrer IT-Infrastruktur mit einem kundenorientierten Trust Center demonstrieren. Über 8000 globale Unternehmen nutzen Wanta bereits, um Risiken zu managen und Sicherheit in Echtzeit nachweisen zu können. Erhalten Sie ein individuelles Angebot und sichern Sie sich einen Rabatt von $1000 unter wanta.com/missionmoney. Nochmal zum Mitschreiben, langsam unter vanta.com/missionmoney gibt es $1000 Rabatt. Den Link gibt es natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Podcast der Mission Money.
Sonst war es nur in den beiden Weltkriegen so, dass man so in die Kasse gegriffen hat. Aber ob nun eine große Hoss anfängt, möchte ich doch wieder bezweifeln, aus mehreren Gründen. Gerade bei den Unternehmen war da zuletzt auf der Mikroebene oft zu hören, dass da die Unternehmen doch zunehmend Angst hatten. Man muss dann irgendwie über den Tellerrand hinausschauen und dann sagen, also ein bisschen Vorsicht da, gerade auf Sicht, bleibt wahrscheinlich doch angesagt.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money, und ich freue mich ganz besonders, wie eigentlich immer zweimal im Jahr, ist es immer auch mein Lieblingsgespräch. Wir sind heute wieder hier in Pullach. Wir müssen reden natürlich, wir haben Zinswende, und wer, wenn nicht, mit dem man über Monetäres reden müsste, als mit unserem Börsenaltmeister Dr. Jens Erhardt, dem Gründer von D&E Kapital. Herzlich willkommen auf dem Kanal.
Ja, freut mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf.
Freue mich auch sehr. Ja, ich habe es gesagt. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Monate, fast schon ein Jahr darüber geredet, Zinswende und wann kommt sie und wie und was und was wieder eingepreist und ausgepreist wird. Und jetzt haben wir endlich Vollzug. Ein Tag nach der Zinswende sprechen wir heute am Donnerstag. Es kam dann doch der große Schritt, wie es so die letzten Tage FedWatch Tool auch schon so gezeigt hat. Kommt die Fed damit so ein bisschen vor die Kurve? Man hatte ja schon ein bisschen am Ende die Befürchtung, dass sie ein bisschen hinterherhängen.
Ja, wir waren sicher hinter der Kurve. Sieht man auch, dass eben schon die zweijährigen Zinsen in Amerika weit unter den Fed-Funds waren. Das gibt es eigentlich selten, dass da so ein großer Abstand ist. Also der Markt hatte schon sehr stark vorweggenommen und auch als sicher angenommen, dass eben die Zinssenkung kommt. Und auch diese 0,5 waren zuletzt ja auch mit über 50% erwartet worden. Also da haben manche Leute dann gesagt, na, also liegt es daran, dass die Kultur jetzt so schlecht ist? Wissen die mehr und senken die jetzt mehr als ursprünglich erwartet? Aber da hat eben gestern doch der Notenbankchef gesagt, also nee, also das ist im Grunde nicht der Fall. Wir haben so eine gute Konjunktur und die wollen wir jetzt weiter stützen. Aber wir haben auf jeden Fall nicht die Zinssenkung gemacht, weil da eine schlechte Konjunktur droht oder schon im Gange ist. Also das hat den Markt so hochgebracht. Und ich meine, das ist natürlich auch wirklich erfreulich, dass wir jetzt monetären Rückenwind haben, denn wir hatten ja eigentlich die letzten gut zwei Jahre monetären Gegenwind. Normalerweise reagiert die Börse da abwärts, gut auf breiter Front war sie auch lange nicht sehr gut, da ging eben nur diese Magnificent Seven, aber zuletzt ging auch der breite Markt. Aber woran lag das? Im Grunde, weil die Amerikaner ein Defizit gemacht haben von 7% vom Bruttoinlandsprodukt, das also eigentlich, glaube ich, niemand erwartet hat damals vor 2 Jahren, dass die so in die Defizite gehen würden, denn das hat Amerika noch nie gemacht in Nicht-Rezessionszeiten und Nicht-Kriegszeiten. Ja. Also sonst war es nur in den beiden Weltkriegen so, dass man so in die Kasse gegriffen hat und ordentlich mit dem Geld um sich geworfen hat. Also da war die Konjunktur erheblich angekurbelt worden, damit auch die Gewinne, und damit hat die Börse letztlich nicht auf die monetäre Bremsung, wie sonst eigentlich immer, reagiert, sondern ist sogar mehr oder minder mal in einem Sektor, mal im anderen Sektor nach oben gegangen. Und wie geht's jetzt weiter? Also ich denke, wenn wirklich die Zinssenkung nicht wegen schlechter Konjunktur gemacht worden ist, sondern die Konjunktur weiter relativ gut, überraschend gut bleibt, dann muss man auch wieder sagen, dann werden sie wahrscheinlich nicht sehr, sehr stark senken. Denn der Markt nimmt jetzt an, dass in einem Jahr die Zinsen also im Jahresende 4,4, in einem Jahr 3,4, das wäre ja von wie wir noch vor kurzem hatten, 5 1/4, 5 1/2, wäre da schon eine gewaltige Zinssenkung. Ja. Aber die würde wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß kommen, wenn die Konjunktur wirklich so gut bleibt, wie jetzt auch irgendwo von der Notenbank doch angedeutet. Also das wäre nach meiner Meinung dann doch so ein bisschen Entschärfung der Idee, dass jetzt eine Riesenhosse anfängt. Ich glaube, es läuft schon kurzfristig besser, als ich dachte. Aber ob nun eine große Hosse anfängt, möchte ich doch wieder bezweifeln, aus mehreren Gründen. Also einerseits sind Aktien ja wirklich nicht gerade billig, so sonst im Grunde am Besttiefpunkt sind Aktien normalerweise recht preiswert. Ja. Jetzt sind sie eigentlich überdurchschnittlich teuer, eigentlich ganz gleich, wo man hinschaut. Und damit fehlt eigentlich das große Potenzial nach oben, es sei denn, es kommt doch noch eine erhebliche Zinssenkung. Die käme aber nur, wenn dann wieder die Konjunktur doch schlechter wäre und das würde die Unternehmensgewinne dann wahrscheinlich nicht so gut erscheinen lassen. Also es gab ja zuletzt schon ein paar Indikatoren, die eigentlich eher so auf Konjunkturverschlechterung hindeuten. Also wir sprechen ja auch mit vielen Unternehmen und gerade bei den Unternehmen war da zuletzt, also auf Mikroebene, nicht Makrosicht, auf der Mikroebene oft zu hören, dass da die Unternehmen doch zunehmend Angst hatten von der Konjunkturverschlechterung und die Rezessionswahrscheinlichkeit war wieder gestiegen. Ich meine, nicht atemberaubend, aber sie war wieder doch ein gutes Stück hochgekommen. Also einige Indikatoren zuletzt sprachen eben doch dafür, dass wir in ein paar Monaten vielleicht doch nicht so eine gute Konjunktur haben, wie das jetzt nach den Worten unseres lieben Jay Powell da sich anhörte vor kurzem.
Das ist nämlich, Sie hatten das die Woche in Ihrer Finanzwoche geschrieben, waren so zwei kluge Gedanken, wo ich dachte, Ruhe, da hat er aber einen Punkt und das spielt da nämlich rein. Das sind schon so ein paar Signale, wo man sagt, okay, wenn die denn so eintreffen und sich verfestigen, dann mündet das nicht zwangsläufig in einem Soft-Landing-Szenario, wie wir es jetzt im Moment alle einpreisen. Wenn wir mal so gerade den amerikanischen Arbeitsmarkt nehmen, ja. Wir haben es ja relativ schön da beschrieben, durch die ganzen Korrekturen nachträglich der doch nicht so viel geschaffenen offenen Stellen, sind wir eigentlich in einem Bereich, wo man eben nicht mehr das Arbeitsniveau hält.
Ja, da sagt der Jay Powell, ja, der Arbeitsmarkt, der sieht eben deshalb gut aus, weil, oder nicht so gut aus, weil eben so viele Flüchtlinge reinkommen und das erhöht das Arbeitsangebot ziemlich und dadurch sieht es so aus, als wenn sich da die Konjunktur abschwächt. Aber in Wirklichkeit sind es eben die Zuwanderer, die da reinkommen und nicht eben viele Entlassungen. Mhm. Es werden nur weniger Leute neu eingestellt und es kommen eben die Flüchtlinge hauptsächlich rein aus Lateinamerika. Also das ist im Grunde die Erklärung jetzt dafür. Aber da gibt es wieder andere Fachleute, die sagen, nee, also da gab es doch eine gewisse Abschwächung, eben weil diese Zahlen, die immer genannt werden, von der Geburten- und Sterbetabelle erheblich beeinflusst werden und fast die Hälfte der angekündigten neuen Arbeitsplätze wird dann hinterher wieder gestrichen, weil die eben von dieser Geburten- und Sterbetabelle kommen. Das hat eigentlich mit Geburt und Sterben nicht viel zu tun. Das sind die neu geschaffenen Arbeitsplätze von Selbstständigen. Und im Konjunkturboom, wenn dann alle irgendwo freudig ein neues Unternehmen gründen, dann wachsen die Arbeitsplätze in dem Bereich. Aber das ist ja ganz offensichtlich im Moment nicht der Fall. In Amerika sind ähnlich wie in Deutschland die Konkurse eher verdoppelt, als dass sie eine boomende neue Gründerphase jetzt haben mit sehr vielen neuen Arbeitsplätzen. Also das hat man aus früheren Konjunkturzyklen einfach übernommen, dass so und so viele eben dadurch Neugründungen an neuen Arbeitsplätzen geschaffen werden. Aber das stimmt eben nicht. Also es war sogar in den letzten 12 Monaten so, dass 810.000 Arbeitsplätze eben hier erst genannt wurden. Worden sind, die gar nicht da waren.
Ja.
Also da ist zum Teil eine gute Konjunktur vorgetäuscht worden, die gar nicht da war. Aber was mich ein bisschen auch skeptisch gemacht hat, war eben dieser Gewinnbericht der kleineren Unternehmen. Da sagt man auch nur, die Kleinen spielen da keine große Rolle, aber die haben, glaube ich, ca. 70% der Beschäftigten in Amerika. Also da ist es schon wichtig, was die Leute verdienen in dem Sektor und das dadurch beeinflussen dadurch den Konsum. Also wenn die wirklich schlechter verdienen und das war der Indikator war auf dem niedrigsten Stand seit 2010, also das schien mir doch ein ganz guter Frühindikator, wobei der Arbeitsmarkt ja eigentlich kein klassischer Frühindikator ist, sondern eher nachlaufend. Mhm. Aber sowas wie Gewinne bei der Masse der Unternehmen in den USA, gut, bei den Großen läuft es teilweise gerade im Tech-Bereich sehr gut, aber selbst der Tech-Bereich ist ja sehr, steht eigentlich auf einem Bein, das ist Artificial Intelligence, also AI. Und wenn man das rausrechnet, sehen ja auch Halbleiter und alle möglichen Zukunftsbereiche in Amerika nicht so toll aus, nicht? Mhm. Also alles beruht auf der Idee, dass jetzt AI um sich greift, dass die Investitionen, die jetzt gemacht werden,
wo sich was irgendwo Schnellmünzen in Produktivität,
genau, was in, ja, Nvidia alles bestellt worden ist, dass sich das in klingender Münze auszahlt. Aber ich glaube schon, dass es sich am Schluss auszahlt, aber manchmal dauert es eben jahrelang und da können, ja, es eben ein paar Enttäuschungen geben. Also ob der amerikanische Aktienmarkt weiterhin gut besteht auf diesem einen Bein im Tech-Sektor, das ist auch nicht ganz sicher. Und der Konsum, da ist natürlich irgendwo auch ein Fragezeichen angebracht, weil dort die Sparquote der Amerikaner eine große Rolle spielt und die liegt auf dem niedrigsten Stand seit vielen Jahren und also auf dem niedrigsten Stand seit vor der Finanzkrise eigentlich, also 2008, ja, glaube ich, war es. Also wenn da die Amerikaner mal anfangen würden, wieder etwas zu sparen, würde der Konsum gleich ganz viel anders aussehen. Also der reale Einkommenszuwachs liegt im Moment bei circa 1% gegenüber Vorjahr. Ja. Also wenn die jetzt mal wieder 1% nur sparen und die Sparquote ist eben, wie gesagt, minimal, dann geht beim Konsum auch gar nichts. Also, und zum anderen muss man auch sehen, können die Amerikaner weiter so stimulieren mit 7% Defizit pro Jahr, nicht? Also
irgendwann wird es halt doch sehr teuer für den Staat.
Wir haben ja die Schuldenbremse, die haben so also an die Null da geplant zumindest, da haben wir auch eine gewisse Verschuldung natürlich, aber trotzdem, wenn die Amerikaner da auch nur die Hälfte haben würden mit 3,5% Neuverschuldung, was ja immer noch weit über Maastricht oder deutlich über Maastricht-Obergrenze liegt, dann würden die ganze Kultur da absolut total zusammen brechen, ja, wenn nicht diese Stützung ist. Ich meine, ich glaube, die werden schon weiter Geld ausgeben, ganz gleich, wer gewinnt. Trump hat ja auch seinerzeit die Schulden kräftig hochgehauen und, ja, die Demokraten, die haben so den Ruf, dass sie noch mehr Geld ausgeben als die Republikaner. Also insofern sehe ich auch nicht, dass sie da groß jetzt kürzen, aber eigentlich müsste man sagen, geht das auf die Dauer gut, wenn man jedes Jahr 7% da neue Schulden macht. Also in Großbritannien gab es ja unter dieser Kurzregierung da von der Frau, wie heißt sie, Trusk?
Truss,
ja. Ich vergesse mir den Namen. Ja, genau. Da gab es ja mal so einen Moment am Bondmarkt in Großbritannien, ja, wo die Bondkäufer gesagt haben, nee, bei so viel neuen
Ende.
Schulden, da kaufen wir keine Bonds mehr. Und das könnte natürlich auch irgendwo mal so ein psychologischer Effekt mal in Amerika anstehen. Ich sehe es im Moment nicht. Aber um auch eine aktuelle Prognose abzugeben, jetzt könnte man auch sagen, jetzt ist so viel vorgekauft worden im Hinblick auf diese kommenden Zinssenkungen, die ja wirklich schon geradezu fest angekündigt waren.
Ja, das
war
also
keine Überraschung da jetzt, dass dadurch eben die Bonds so gestiegen sind, dass da eigentlich auch im Moment ziemlich jeder drin ist. Ich glaube, 70% Optimisten, beim Gold waren sogar 80, also in vielen Bereichen war ziemlich viel Optimismus zuletzt. Muss man sagen, na, kann das also noch wesentlich weitergehen? Jetzt ist das nicht eigentlich in den Kursen erstmal drin. Also ich habe da auch ein paar von meinen in den Fonds ein paar von den Anleihe-Futures mal verkauft nach der Zinssenkung, weil ich dachte, sell on the news, ja, jetzt hat man mal gute Gewinne da mal eingestrichen. Obwohl ich schon glaube, dass es mit dem Abwärtstrend der Zinsen schon fortschreitet, aber ich glaube von hier an schon wesentlich langsamer. Gerade wenn diese Theorie eben stimmt, dass die Konjunktur nicht so schwach ist. Ich weiß leider auch nicht genau, wo die Konjunktur hinkommt, sonst müsste man auch die Börsenprognose besser. Aber wenn sie wirklich so gut bleibt, die Konjunktur, wie sie noch zuletzt war, dann würde ich sagen, ist bei den Bonds die Sache auch erstmal gelaufen.
Ich meine, letzten Endes kann man immer nur mit Wahrscheinlichkeiten ehrlicherweise arbeiten.
Ja,
das,
natürlich. Keiner
genau. Kann die Zukunft
also
sagen.
Ich bin viel zu lange im Geschäft, um zu sagen, das weiß ich und so kommt es auch. Ich meine, manche Leute sagen auch, na, der Er hat in den letzten zwei Jahren, der war
nicht
so optimistisch.
Nicht 100% richtig.
Nicht 100% richtig und so weiter. Aber erstens würde ich mal sagen, ist es seit Anfang 22 schwer gewesen, einen Gewinn zu machen. Gold ist gut gelaufen, das war das Beste eigentlich. Aber viele Fonds, wenn Sie sich mal umschauen, die stehen jetzt unter dem Stand von Anfang 2022. Glücklicherweise unsere nicht. Also wir haben, glaube ich, wirklich trotz der Vorsicht, die ich teilweise habe verlauten lassen, recht gute Ergebnisse bei den Fonds, weil wir die selektiven Möglichkeiten doch genutzt haben. Ja. Aber es war nicht so, diese Hoss auf breiter Front, die so nach außen hin aussahen, nicht? Also das hinter den Kulissen war es eigentlich schon wesentlich mühsamer, da ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und die meisten Fonds am Markt spiegeln das ja auch. Also viele, wie gesagt, sind unterm Anfang von 22.
Ne? Ja, es ist natürlich auch diese, also 22, 23 und auch jetzt 24,
von dem, was man am Anfang vom Jahr, wir reden ja auch immer zum Jahresende miteinander, war man natürlich schon immer geneigt zu sagen, naja, vielleicht gehen wir mal ein bisschen vorsichtiger und selektiver ran an das Jahr. Ja. Und dann musste man aber halt im Verlauf, sage ich mal, des Frühjahrs, des ersten Quartals feststellen, okay, nee, Markt will anders. Eben, muss ich halt natürlich logischerweise auch umstecken. Ja.
Genau, richtig. Genau.
Und wenn man natürlich jetzt nur ein All-in-Tech ist und das schon den, weiß nicht, 2020 war, dann hat man natürlich gesagt, wieso, war doch super alles.
Nee, ganz klar. Also normalerweise sage ich immer, ich richte mich im Großen und Ganzen danach, ob die Notenbank nur Geld druckt oder nicht. Und wenn sie das Geld verknappt, was sie ja nicht gemacht hat über Quantitative Tightening, ist normalerweise keine gute Börse zu erwarten. Aber wenn nun überraschend der Staat plötzlich mit dem Geld um sich schmeißt und dadurch die Gewinne steigen, wenigstens selektiv, dann ist das eine ganz andere Situation. Also eigentlich sind 7% Neuverschuldung mit steigender Tendenz eigentlich sogar schon eine Sache, wo man sich fragen kann, ob das gut geht auf die Dauer. Ne? Gibt es ja genügend Crash-Gurus, ich will mich nicht gleich an die Crash-Gurus anhängen, aber im Grunde ist das alles andere als eine solide Politik, die bestimmt Folgen haben wird irgendwann, glaube ich mal. Und sei es auch bei der Inflation oder den Zinsen oder irgendwas, ist es no free lunch hier, glaube ich.
Genau, irgendwann sind auch die Amerikaner und trotz des Dollars.
Die Lags, der Dollar kann runterkommen. Ja. Also die Lags in solchen Sachen sind noch mal wirklich jahrelang. Da kann man nicht irgendwie sagen, unmittelbar, die geben 7% zu viel aus, jetzt passiert das und das. Ja. Das hat auch viele Jahre Verzögerung, die Effekte.
Jetzt haben Sie mir natürlich schon ein bisschen was von der weggenommen vorher, aber ich deswegen drösel ich es ein bisschen einzeln auf. Damit wir da nochmal hier und da ein bisschen in die Details reingehen können. Wenn wir jetzt quasi nochmal zum Anfang zurückkommen, wo wir sagen, wie stabil ist denn die US-Wirtschaft, wenn wir mal so weit wir zumindest schauen können und ein bisschen auch Risiken sehen können oder nicht sehen können. Bis jetzt sind natürlich alle auf Soft Landing und Powell hat das natürlich auch so ein bisschen bestätigt. Aber gerade in der Arbeitsmarkt und natürlich vor allem die, und das ist ja was, wo jetzt viel miteinander reinspielt. Sie haben es vorhin gesagt, dieser Verband der kleinen Unternehmen, die extrem viele Arbeitsplätze in den USA stellt, hat den absolut schlechtesten Gewinntrend. Die machen immer eine regelmäßige Umfrage, vielleicht für alle zum Abholen. Mhm. Quasi, wie sieht's in den nächsten Monaten mit der Gewinnentwicklung aus? Und natürlich die letzten 3 Monate zurück auch quartalsweise. Und da sind wir auf dem Niveau von 2010. Sprich, wir haben den schlechtesten Gewinntrend seit der Finanzkrise den kleinen Unternehmen in den USA, also in so einer breiten Masse. Sie haben es vorhin gesagt, 70% der Arbeitskräfte stellt. Ja. Und da muss man natürlich schon sagen, es ist schön, dass es Nvidia gut geht und Microsoft, aber das ist halt die Basis am Ende des Tages natürlich auch für die amerikanische Wirtschaft, die nun mal zu 70% auch am Konsum hängt. Ne? Und das ist eben dann dieser Kreislauf, den man einfach nicht übersehen sollte.
Völlig
auch,
richtig.
Auch wenn die quasi Arbeitsmarktzahlen so jetzt erstmal stabil aussehen. Aber wenn man so die ersten größere Welle an Kleinunternehmer über die Wupper geht oder eben tatsächlich auch ausstellt, Demografie hin oder her, dann hat man natürlich sehr schnell auch mal eine Abwärtsspirale in der Konjunktur.
Genau, also Konsum ist auch 70% der Volkswirtschaft. Also das ist ein wichtiger Punkt, den man im Auge haben muss. Ich meine, viele sagen, naja, an der Börse, was kümmert es mich, dann kaufe ich eben Tech. Aber bei Tech muss man auch sehen, dass es auch nicht so auf breiter Front so gut läuft, sondern dass eigentlich nur auf einem Bein AI steht, nicht? Ja. Und wenn sich das nicht auszahlt, es kann sich natürlich auszahlen, weiß ich auch nicht. Also es ist ja wirklich eine neue Sache, die man noch keine Erfahrungswerte hat. Aber falls das ein bisschen mehr dauert, was ich mir eher vorstellen könnte, als wenn das sich gleich in klingender Münze umsetzt, dann gibt's von der Seite, die eigentlich die beste Seite ist, der amerikanischen Volkswirtschaft, auch einen Dämpfer.
Fällt mir gerade dazu ein, auch ist gar nicht so lange her, das ist berühmte Zitat vom Microsoft-CEO, auf die Frage hin, wann werden sich eigentlich diese gigantischen Investitionen, die Microsoft da in das Thema AI denn mal rechnen? Da sagt er ehrlicherweise, ich habe keine Ahnung, wann sich's rechnet und in welche Größenordnung sich's rechnet. Ja. Das Einzige, was ich weiß, ich kann mir nicht erlauben, nicht mit zu investieren.
Das ist genau der Punkt, Nee, ich habe es ja auch selber gerade gesagt. Also ich glaube, der größte Experte weiß es auch nicht, ob sich das nun bald auszahlen wird oder nicht. Aber dass man mitgehen muss, ist ja eigentlich auch in jeder Branche eigentlich so. Wenn da was Neues kommt, dann muss man mit dabei sein. Also wir haben ja auch so Technobereiche sozusagen, die sich noch nicht so auszahlen, aber wo wir auf jeden Fall den Fuß in der Tür haben wollen bei der bei der Geldanlage. Aber man muss bei jeder neuen Entwicklung schon mit dabei sein und das kann sich dann doch auf die Dauer gut auszahlen, auch wenn man erstmal dort noch nichts gewinnt.
Und natürlich auch noch zwei Sachen, die ich, was ich vorhin auch noch angedeutet habe, neben natürlich diesem Zusammenhang mit den kleinen und dem auch nach dem Arbeitsmarkt, ist Gedankengang auch von Ihnen diese Woche in der Finanzwoche, dass wir die Geldmenge deutlich langsamer wächst als das BIP.
Ja, ja.
Und das hat dann immer, haben sehr viele nicht so richtig auf dem Schirm, es einen relativ kausalen Zusammenhang natürlich auch gibt mit der Inflation in der Folge.
Ja, ja. Es ist schön, dass die Inflation runtergeht, aber genau. Es ist auch erkauft um schwächeres Wachstum, nicht? Und das nominale Wirtschaftswachstum, das geht natürlich zurück, wenn die Inflationsrate zurückgeht, ceteris paribus. Und aus der Sicht kann es natürlich wirklich da auch wieder Gegenwind für die Börse geben. Wo wir bei Gegenwind gerade sind, ein Punkt, den viele jetzt immer auch ausklammern, ist ja auch China. Ich kann nicht von der Seite her auch Gegenwind kommen und da die Konjunktur unter Druck setzen. Wenn die Chinesen weiterhin so viel billige Produkte in der Welt verstreuen, dann drückt es zwar freudigerweise die Inflation, aber drückt auch die Gewinnmargen mancher Unternehmen, die konkurrieren mit den Chinesen. Und in China sehe ich zum Beispiel noch nicht so eine baldige Konturwende. Also die Geldmenge geht, glaube ich, jetzt 7% gegenüber Vorjahr zurück. Also alle wissen ja, dass ich immer auf die Geldmenge zuallererst schaue.
Ja.
Das war in Amerika leider nicht so ganz der optimale Indikator zuletzt, obwohl es in der Vergangenheit immer so war.
Ja.
Aber in der Vergangenheit hat der Staat eben noch nie so Riesendefizite gemacht. Mhm. Aber die Chinesen machen eben keine so Riesendefizite mehr, weil sie die in der Vergangenheit gemacht haben. Und wenn sie es weiter tun würden, wahrscheinlich ihre ganze Finanzarchitektur da ins Wackeln kommen würde. Die schwächere Konjunktur in China kommt ja eigentlich nicht daher, dass die irgendwie sonst was falsch gemacht haben, außer dass sie eben weniger Schulden aufgenommen haben. Die ganze Expansion beruhte ja auf einer Explosion der Neuverschuldung.
Und
die ist jetzt nicht mehr so groß, was ja irgendwo ganz gesund ist, aber dadurch läuft die Wirtschaft überhaupt nicht mehr. Und früher hat China die Hälfte des Weltwirtschaftswachstums dargestellt und das ist ja auch gerade für deutsche Unternehmen wichtig, nicht? Automobil. Die Chinesen machen viele Sachen jetzt einfach selber. Entweder exportieren sie es, aber importieren nicht so viel. Also zuletzt war der Export in China ja noch einigermaßen gut, sogar recht gut, nicht? Also 10% oder so, aber der Import war, glaube ich, nur 0,5 oder
genau,
so.
Genau, weil die Billenkonjunktur halt überhaupt nicht läuft.
Die machen die Sachen selber und jetzt zum Beispiel bei den Elektroautos haben die jetzt, glaube ich, einen Marktanteil von 86%.
Ja.
Und da waren vorher die Ausländer auch recht stark unterwegs und ich meine, ich erinnere mich noch gut an die Zeiten, wo in China die ganzen Parteibonzen alle mit Audis durch die Gegend gefahren sind. Und VW und Audi hatten da die Automobilbranche in China in der Hand. Und heute, also da geht es zumindest bei den Elektroautos, die ja sehr gepusht werden, wie in keinem anderen Land in China, steil abwärts. Nicht? Also und auch bei den Verbrennern haben die Chinesen enorme Kapazitäten aufgebaut. Die können auch die ganze Welt überschwemmen. Die bauen fast so viel Autos pro Jahr oder haben die Kapazität, so viel Autos zu bauen, wie weltweit gebaut werden. Weltweit. Also die könnten die ganze Welt zuschütten mit ihren Autos und dadurch die Preise in den Keller drücken. Also China ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo man ein bisschen nicht Öl ins Feuer, sondern Wasser in den Wein schicken muss und sagen muss, es sieht alles zwar ganz nett aus jetzt, auch gerade nach der enorm guten Zinssenkung, aber so am Horizont bleiben doch ein paar Punkte, die Aufwärtsbewegung, die jetzt in Gang gekommen ist, wahrscheinlich doch etwas eingrenzen werden und man muss dann irgendwie mit dem Teller nach Rand hinausschauen und dann sagen, also ein bisschen Vorsicht da, gerade auf Sicht, bleibt wahrscheinlich doch angesagt.
Mhm. Aber sehe ich auch, vor allem natürlich ist auch ein bisschen die Gefahr in China, je länger sich diese wirtschaftliche Schwäche auswirkt, desto größer ist natürlich auch die Gefahr, dass irgendein politischer Führer, der im Moment auch sehr machthaberisch unterwegs ist, auch mal dumme Sachen macht.
Das ist ja sicher, immer, sicher, genau.
Das ist kein Thema, was auch geopolitische Risiken so ein bisschen wieder bringt, die vermutlich ausgeschlossen waren, solange es halt gut läuft. Ne?
Ja, ja, also Stichwort Geopolitik. Ich meine, das ist ja immer so ein bisschen eine schwammige Sache. Bisher war das ja eigentlich, es war von manchen Leuten als enorm wichtiges Argument für die Börse angekündigt, aber es hat sich im Grunde ja nichts getan in der Richtung. Aber das könnte sich natürlich mal ändern, nicht? Also früher bei großen Kriegen, da hat die Börse Börse schon durchaus reagiert. Also das kann natürlich hoffentlich nicht kommen, aber ganz auszuschließen ist nicht. Also wenn ich sehe, dass deutsche Kriegsschiffe jetzt die Straße von Taiwan längs fahren, meine...
Da haben sie dann eigentlich nichts zu suchen, ehrlicherweise.
Ich finde es keine gute Idee, aber bin ich kein Verteidigungsexperte, aber trotzdem, das könnte eben die Gefahr erhöhen, dass eben, was Sie gerade sagten, in China einer auf die falschen Ideen kommt oder aggressivere Ideen kommt als Antwort auf sowas. Also ich finde, man sollte wirklich den Welthandel fördern, wo es geht. Ein Trump, wenn er denn kommen sollte, wird das bestimmt nicht tun. Aber die Deutschen sollten sich doch dafür einsetzen und nicht mit China jetzt irgendwelche Kriegsspiele anfangen da. Nicht? Ich glaube, die deutsche Luftwaffe trainiert auch irgendwo da in Singapur oder Asien zum Teil. Also ist, das wird den Chinesen auch nicht gerade gefallen. Also was erreicht man damit? Wir sind so viel zu klein, um da irgendwo im Endeffekt irgendwas auszurichten. Aber wir sollten uns, finde ich, nicht in Sachen einmischen, die uns wirtschaftlich schaden.
Genau, und die uns ja erstmal auch nicht so wahnsinnig viel angeht.
Das also ist ganz, ja das, ganz meine Meinung, ja, genau. Ja,
also, wir haben ja eine eigene Position und müssen uns nicht auf irgendeine Seite schlagen eigentlich.
Ja, richtig, richtig.
Ich komme noch mal ganz kurz zu dem Gedankengang zurück rund um das Thema Geldmenge und BIP, weil es da ja ganz interessante Untersuchungen gibt mit quasi, dass die Geldmenge mit einem Verzug von 2 Jahren ist es, die Inflation eigentlich sich gleichermaßen mitentwickelt, was ja heißt,
genau,
dass die Inflation
richtig, ja,
sehr weit runterkommt, nachdem die Geldmenge sehr weit runtergekommen ist. Ja. Was natürlich quasi zu der These führen würde, das ist der Satz, auf den ich hinaus wollte, den Sie auch geschrieben haben, so gesehen müssten Zinsen theoretisch sogar stärker fallen.
Richtig, ja. Also ich habe ja schon durchklingen lassen, dass ich der Theorie, dass die Kultur sich weiter sehr gut entwickeln wird, nicht so ganz traue da. Ja. Und das hieße natürlich auch, und die Geldmengenentwicklung würde auch dafür sprechen, das hieße natürlich eben auch, dass eben die Inflation, die Gewinne, alles eher runterkommt und dadurch auch die Börse einen Dämpfer kriegt. Nicht? Mhm. Ich meine, wir sind ja auf einem relativ hohen Niveau bei den Börsen, auch beim Gold, und wir sind ja in vielen Märkten wirklich ziemlich hochgelaufen durch diesen hohen Optimismus. Und wenn da ein bisschen mehr mal wieder das Gefühl kommt, wir müssen nochmal Kasse machen, also dann könnte es auch mal einen ganz guten Rückschlag wieder geben. Also, dass jetzt praktisch nur noch grünes Licht ist, nachdem die US-Notenbank die Zinsen doch mehr als erwartet gesenkt hat, obwohl es war eigentlich erwartet zum Schluss schon. Also, dann muss man, glaube ich, nicht so uneingeschränkt positiv sein, sondern so ein bisschen auch die Verantwortung fürs Geld weiter im Auge haben, dass da nicht irgendwas anbrennt. Aber ganz kurzfristig ist es natürlich immer gut, wenn die Zinsen gesenkt werden, ist ganz klar. Aber ob sich da nicht doch irgendwas zusammenbraut, sowohl von der amerikanischen Konjunktur, den Schulden, von der internationalen Konjunktur, Europa geht's ja alles andere als gut. Wir haben ja da bisher noch nicht groß drüber gesprochen, aber bei der Wirtschaftspolitik, die wir hier haben, sehe ich Europa nicht als die Zuglokomotive, ganz im Gegenteil. Und eben die alte Lokomotive China, früher ein halbes Weltwirtschaftswachstum generiert, das ist auch nicht mehr da. Also wir haben schon ein bisschen Zeiten, wo man schon aufpassen muss, glaube ich. Und ein ganz großer geopolitischer Konflikt, der ist auch leider nicht ganz auszuschließen. Ja. Den würde ich also auch nicht als Kursbestimmungsfaktor ganz ausschließen.
Natürlich nicht. Und man muss natürlich auch sagen, wenn wir in den USA bleiben, wir haben halt auch einen relativ hohen Realzins, auch jetzt nach den 0,5.
Absolut richtig. Der Realzins ist ein ganz wichtiger Faktor, nicht? Ja. Also, warum geht's China so schlecht? Auch weil der Realzins eben so hoch ist. Die haben eine Inflation von 0, die Produzentenpreise sind sogar negativ. Ja. Produzentenpreise sind meist ein Spiegel der Gewinnentwicklung. Wenn die negativ sind, Gewinne ja auch rückläufig. Also, da machen hohe Realzinsen dann auch einen starken Dämpfer. Also, für die Kultur. Wenn man zum Beispiel in Amerika den Realzins sich anschaut, war der am höchsten mit so circa 2% vor der Finanzkrise. Hm. Und wir marschieren jetzt gerade wieder Richtung 2%. Also das hat zwar auch immer enorme Lags und passiert nicht von heute auf morgen, aber der Realzins ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten Faktoren, der auf die Dauer eben Konjunktur und Gewinne bestimmt. Ganz logisch. Hoher Realzins ist dämpft halt, ein niedriger Zins wie in Japan fördert eher. Die Japaner haben eigentlich die niedrigsten Realzinsen weltweit nach wie vor. Und deswegen bin ich eigentlich auch immer noch relativ positiv, trotz der Turbulenzen zuletzt um Yen-Carry-Trade und so weiter, dass mittelfristig da in Japan wegen guter Gewinnentwicklung und wegen guter Zinsverhältnisse, niedrigem Realzins, da die Aussichten recht gut sein werden.
Und Und doch hat man irgendwie den Eindruck, also es klingt irgendwie logisch, dass eigentlich die Zinsen sehr viel deutlicher runterkommen müsste auf Sicht in den USA. Man sieht ja jetzt auch, Fedwatch Schul sind wir schon im Frühjahr bei irgendwo roundabout von vor der gestrigen Zinssenkung gesehen, bei annähernd 200 Basispunkten bis ins Frühjahr rein. Mhm. Da hat man dann eben doch, und das ist die Kehrseite, das Gefühl, wenn das eintritt, dann kommen wir zwar wieder viel näher an den, vermutlich an den, wie auch immer, an den berechneten Zins, natürlichen Zins, sprich, der weder restriktiv ist, noch stimuliert. Andererseits hat man das Gefühl, also wenn wir von heute aus gerechnet dann nochmal 1,5 Prozentpunkte bis März, April reingehen, dann hätten wir aber einen Haufen Risse, ja, wenn die Fed sowas veranstalten müsste.
Also ich denke auch.
Oder wir sind in Wolkenkuckucksheim und es fließt Milch und Honig.
Ja, genau, richtig. Also ich neige auch immer noch dazu zu sagen, naja, also der natürliche Zins, der ist eigentlich nur bei der Hälfte des heutigen Zinsen. Wir bremsen eigentlich selbst nach diesem Zinsrückgang, bremsen immer noch ziemlich stark. Und ich habe ja meine Doktorarbeit geschrieben, ich fange immer wieder damit an. Das wirkt auf die Dauer eben doch negativ. Das haben Leute in Amerika festgestellt, die Zeitverzögerung ist ja eben 2 Jahre. Ich hatte damals ausgerechnet 1 Jahr auf die Konjunktur. Das war wohl früher auch so. Wahrscheinlich dauert es diesmal so lange, weil eben so enorm von der fiskalpolitischen Seite dagegen anstimuliert wird. Das gab es früher noch nie. Deswegen sind diese Timelags, diese Zeitverzögerungen negative Art auf die Konjunktur, sind eben so lang, weil die Fiskalpolitik so genau das Gegenteil macht. Ne?
Und doch sieht kein Mensch eigentlich irgendwie ernsthafte Risikopotenziale im Moment. Im Moment sind alle happy Soft Landing,
Stimmungsindikatoren, also
viele euphorisch, Leute, alles.
Ja, genau.
Also alles okay.
Nichts da, also gerade diese amerikanische Optimisten minus Pessimisten, Bulls minus Bears und so weiter, das sieht ja alles so bullisch aus, vor allen Dingen, wenn sie mal glätten im langfristigen Durchschnitt, dass da also schon lange enorm viel Optimismus herrscht und auch durch irgendwelche Turbulenzen zuletzt, so also 5. August und so, das hat nicht niemanden irgendwie erschreckt.
Nicht
die
so
Zahlen
wirklich,
haben sich gar nicht wirklich groß verändert, der Optimismus. Und das ist immer so ein bisschen gefährlich, wenn sozusagen sich so ein eingefleischter Optimismus breit gemacht hat, sind die Leute eben auch stark investiert. Ich glaube, die amerikanischen Haushalte waren noch nie so stark in Aktien investiert wie heute. Und da haben auch Leute ausgerechnet, wenn sich da bei diesem doch sehr stark verbreiteten Aktienbesitz in Amerika die Kurse da stark vermindern würden, würde das enorm auf Konsum und Konjunktur durchschlagen. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Also und in vielen Ländern ist das ja so. Auch selbst in Japan haben die Leute zuletzt die privaten enormen Aktien gekauft. Und wenn dann die Kurse fallen, dann werden die
schnell wieder rausgespült. Genau, ne?
Ja, da werden die Konsumenten schon auch weniger ausgeben dann.
Na gut, man hat es ja natürlich in den USA, ist es ja immer, gibt das immer sofort so eine Kette zusammen. Ne?
Ja.
Arbeitsmarkt mich nicht mehr so sicher. Okay, Konsum, dann lasse ich mal, was weiß ich, den Zweit- und Dritt-SUV oder das, keine Ahnung, das Rennboot und so weiter und so fort und kaufe nicht mehr so viel auf Pump und nur noch das Nötigste in Anführungszeichen.
Ja.
Und dann kommt in der Folge natürlich auch, und dann nehme ich natürlich auch mal hier aktienmäßig ein bisschen was vom Tisch, weil ich mich ja plötzlich nicht mehr so reich fühle, wie ich das mal gefühlt habe.
Das ist ja immer so die Kette.
Da sind wir in Deutschland nicht
weit
so
weg.
Kann uns da nichts passieren. Wir haben
hier so gut wie keine
Aktien.
Die deutschen Aktien besitzen die Amerikaner inzwischen.
Ja. Genau. Das ist halt natürlich immer so diese Kehrseite der
genau, richtig.
Und ein Thema, das wir natürlich jetzt gerade nochmal so ausgeklammert haben für bei dem Thema der nächsten Monate, vor allem jetzt mal aus den USA kommend, Opa, Mama gleich, ist natürlich das Thema Wahl.
Ist ja nicht so,
dass dieses Jahr nicht noch ein Event anstehen würde. Und saisonal ist natürlich, sind wir jetzt ja eigentlich in einer Zeit theoretisch in Wahljahren, die nicht so gut sind.
Eigentlich ist es normalerweise
die schlechteste sogar des Jahres,
also
mit steigender Wohler und so. Und das haben wir alles nicht gerade.
Ja, also im Durchschnitt der letzten Jahrzehnte war das eigentlich keine gute Periode. So oder so normalerweise, saisonal nicht so toll, aber in Wahljahren eigentlich immer fast durch die Bank negativ. Also ich glaube nicht, dass es da sogar Ausnahmen gab. Fragt sich natürlich, was negativ ist. Wenn das 2% fällt oder so, das ist schnell da und dann bleibt die große Bässe aus. Also man soll es auch nicht übertreiben mit der Zyklik da. Aber trotzdem ist es normalerweise so, dass bis zur Wahl hin nicht viel los ist oder sogar ein bisschen was verloren wird, nicht? Also man verpasst wahrscheinlich trotz der Zinssenkung jetzt in nächster Zeit nicht so viel. Sonst normalerweise werden die Zinsen ja auch nicht so gerade kurz vor der Wahl so stark gesenkt, aber Die letzten beiden Male, wo es so stark gesenkt wurde, um ein halbes Prozent, das war 2001 und 2007. Mhm. Und danach ging es also richtig rückwärts an der Börse. Aber das waren natürlich auch Zeitpunkte, wo eben die Konjunktur einbrach, die Gewinne schlecht waren und wurden. Und das haben wir im Moment ja zumindest akut nicht.
Plus also noch quasi Events, wenn man die Finanzkrise nimmt.
Ist also nicht genau vergleichbar mit diesen beiden letzten Zinssenkungen um 0,5%. Ja. Aber andererseits zeigt das Beispiel auch wieder nicht, sicher ist dieser Zusammenhang sinkende Zinsen, steigende Aktienkurse. Nee, stimmt genau. Meist mit Zeitverzögerung, aber das kann ja ganz genau
dauern. Da hat man natürlich die letzten Monate auch schon viel diskutiert. Es gibt die Unterscheidung, kommt eine Rezession oder kommt eben keine. Und das ist halt natürlich offen. Es ist nicht im Moment die Basisannahme. Genau. So kann man es, glaube ich, formulieren von den Wahrscheinlichkeiten her.
Ja, richtig. Aber man erwartet eher eine bessere oder stabile Konjunktur. Genau. Also es ist nicht so viel Vorsicht zu sehen. Und der Markt ging ja auch eher hoch als runter. Und aus der Sicht könnte die Überraschung auf der negativen Seite sein. Also
muss man sehen. Ist die US-Wahl, es ist vorher immer viel Getöse und in den nächsten Wochen wird das natürlich massiv zunehmen. Das werden wir auch hierzulande erleben. Ist das am Ende des Tages, weil es ist klar, die nächste Wahl ist immer die wichtigste, das war schon immer so und überall, aber am Ende so ein für die Börse, ich will nicht sagen Non-Event, aber doch vergleichsweise unwichtig, wenn man sagt, okay, ein paar Monate später hat es ehrlicherweise was, dann doch relativ oft egal, und zwar war es egal, ob ein Demokrat oder ein Republikaner kommt, und es war auch egal, ob die Häuser geteilt sind oder ob einer durchmarschieren kann. Im Gegenteil, also wenn geteilte Häuser ist eigentlich für die Börse am besten, weil dann passiert nicht viel.
Ja, also meistens ging es nach der Börse hoch. Ne? Also dann ist die Börse mag halt keine Unsicherheit. Vor der Wahl weiß man nicht, wer kommt dran. Halten sich die Leute zurück nach der Wahl, wird eben gekauft und dann spielt es auch keine so große Rolle, wer nun jetzt gewinnt, glaube ich. Aber mittelfristig ist natürlich schon möglich, dass unter einer Präsidentin Harris eher dämpfende Faktoren reinkommen, weil die Steuern erhöhen will und das würde die Gewinne, habe ich ausgerechnet, 9% senken, wenn alle anderen Faktoren gleich bleiben. Kann natürlich sein, dass irgendwo jetzt ein toller Boom ausbricht und die Gewinne aus anderen Gründen steigen, aber wenn sonst andere Einflüsse gleich auf Null gesetzt werden, weder positiv noch negativ, dann würden die Gewinne 9% fallen und das ist eigentlich in den Kursen überhaupt nicht drin im Moment. Also insofern könnte eine Präsidentin Harris negativ sein. Aber bei Trump weiß man auch nicht, ob er nicht da mit den Zöllen allzu wild um sich schlägt. 10% generell Einfuhrzöll auf alle Einfuhren hat er auch angekündigt, abgesehen von diesen Monsterzöllen Richtung China. Also das wäre ja gerade für uns nicht schön und für die Weltkonjunktur. Und das schlägt dann auch auf Amerika zurück. Nicht nur, dass über die höheren Zölle auch die Preise ersteigen und damit die Notenbank vielleicht sogar bremsen muss oder zumindest nicht so lockern kann, wie sie sonst gerne möchte. Also das sind alles immer Sachen, wo viele Einflussfaktoren dann zusammenkommen und eine Rolle spielen, wenn man an einer Schraube dreht. Also da muss auch ein Präsident Trump nicht unbedingt so positiv für die Börse sein, wie das jetzt gerne angenommen wird. Also letztes Mal hat er schon deutlich Rückenwind gehabt auch, aber da waren die Kursgewinnverhältnisse niedriger und der ganze Konjunkturzyklus war so eigentlich so, dass er da Rückenwind gehabt hat, aber dann hat er eben auch viel Geld ausgegeben. Das ist so typische Keynes-Methode, der Staat kurbelt die Kultur an. Aber das ist diesmal wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach, da noch oben wie einen dann draufzusetzen auf diese hohen Ausgaben.
Ja, und man muss ja sagen, bei Biden am Ende des Tages hat jetzt auch Rückenwind gehabt die letzten 2 Jahre, obwohl er viel im Urlaub war, wie ich den Statistiken entnommen habe, war er mehr im Urlaub als im Oval Office gefühlt, also so gesehen. Kommen wir ja wieder an diesen Punkt zurück. Am Ende des Tages werden sich vielleicht die Favoriten rollen, wer denn mehr oder weniger profitiert, je nachdem, wie viel Macht der oder die Präsidentin bekommt und was er davon durchsetzen kann. Da wird sich natürlich auf jeden Fall etwas verschieben. Ja. Aber im Großen und Ganzen bleibt das ähnlich wie wahrscheinlich allen Wahlen davor auch.
Ja. Also die Favoriten wechseln immer wieder an der Börse, weil zuletzt waren defensive Aktien sehr gut, nicht? Auch in Deutschland sind so eine Telekom oder E.ON oder in Spanien Iberdrola und so, diese defensiven Aktien sind stark gestiegen und dann sind die Leute auch drin da und dann gibt's erstmal eine Pause, weil sie dann anfangen, Gewinne mitzunehmen. Und wo sind die Leute am wenigsten jetzt drin? Sind eigentlich die kleineren Aktien, nicht? Ja. Also in Deutschland, der MDAX liegt immer noch ein paar Prozent unter Jahresanfang, während der DAX ja zweistellig gestiegen ist oder mindestens etwas gestiegen ist. Und in Amerika liegt der Russell 2000 mit seinen kleineren Aktien, ich glaube 8% in den letzten 12 Monaten hinter S&P und Nasdaq. Also da könnte sein, dass die kleineren Aktien ein Stück aufholen, weil die kleineren meist stärker verschuldet sind. Und wenn jetzt die Zinsen runterkommen, haben die diesen Vorteil dann bei den Zinsaufwendungen. Obwohl gerade in Amerika habe ich auch eine Statistik gesehen, was die kleineren Unternehmen, also die Masse der US-Unternehmen an Zinsen, Fremdkapitalzinsen steigt, das war bis zuletzt gestiegen, bis auf 9,5%. Also das war also der höchste Zins auch real seit unmittelbar vor der letzten Finanzkrise 2007. Also die Zinsen sind eigentlich verdammt hoch, nicht? Also das ist also dringend notwendig eigentlich, dass wirklich gelockert wird und ob es nicht vielleicht sogar ein bisschen spät ist, das weiß man auch nicht. Also aus der Sicht ist nicht alles so eitel Sonnenschein, aber die kleinen Aktien könnten am ehesten profitieren, weil da keiner drin ist.
Das ist ja immer diese ganz große Frage, wo man ja auch seit Monaten darüber diskutiert, wann kommt denn diese zweite Reihe mal hinterher. Mhm. Andererseits muss man auch immer sagen, auch da gibt es viele Statistiken ja dazu, dass so quasi in der Breite im Russell 2000 ist die Qualität halt auch viel schlechter als in früheren Zyklen. Genau. Wo dann eben logischerweise irgendwann die Nebenwerte natürlich die großen Schiffe irgendwie da überholt hatten, weil viel höhere Verschuldungsquoten, sondern auch viel höhere Anzahl an Unternehmen, die miese machen.
Ja.
Das kommt natürlich da auch erschwerend hinzu, ne?
Ja, fast die Hälfte der Unternehmen, glaube 40% macht da Verluste. Das gab es also auch noch nie so viel. Ja. Also das kommt noch dazu. Und wenn jetzt nur wirklich kein großer Konjunkturaufschwung einsetzt, fragt man sich auch, wo da hohe Gewinnzuwächse bei den kleinen Aktien kommen sollen. Das würde dann auch keinen Sinn machen, hier im großen Stile umzusteigen. Ich glaube, es ist mehr eine markttechnische Sache, dass eben da im Moment keiner drin ist. Und dann reicht es schon, wenn von diesen hochkapitalisierten Aktien ein kleiner Prozentsatz mal verkauft wird und dann in die kleinen Aktien, nicht? Kleine Märkte gehen bei nur relativ wenigen Kauforders stärker hoch als große Aktien. Nicht? Nvidia, da muss schon irgendwie eine Menge gekauft werden, die hochgehen. Und bei einer kleinen Aktie aus dem Russell 2000 oder MDAX, da braucht man nicht viel in die Hand nehmen und dann gehen die Kurse beim Kauf hoch. Also ich glaube, so eine technische Aufwärtsbewegung könnte kommen, aber wie lange das dauert, das weiß kein Mensch. Und so sich nur auf die Technik zu verlassen, ist auch keine gute Idee auf die Dauer. Aber dass nun die Gewinne das alles so untermauern und neuer Konjunkturaufschwung auch die kleinen Aktien jetzt generell so stützt, sehe ich leider im Moment nicht. Kann natürlich sich noch aus irgendwelchen Gründen entwickeln, aber ich glaube, im Moment ist das eher unwahrscheinlich.
Ich fand das auch eigentlich interessant. Man hat ja so im Juli war es eigentlich quasi mit 1. Juli Beginn, kam ja so diese lang herbeigeschworene Gegenbewegung. Russell 2000 hat ein bisschen aufgeholt gegenüber dem S&P 500. Ja. Equal Weight hat aufgeholt gegen dem S&P regulär. Und das war eigentlich mit natürlich diesen kleinen Turbulenzen um den 5.8. rum, war es dahin.
Ja.
Und seitdem ist es auch wieder links liegen. Also es ist quasi die Aufholjagd in Anführungszeichen von allem, was zurückgeblieben war, war damit eigentlich auch schon wieder beendet. Und man geht jetzt dann doch wieder auf Nvidia.
Ja, das wechselt so ein bisschen. Es kann, glaube ich, auch wieder kommen, dass die kleineren jetzt wieder angefasst werden da. Also das ist, glaube ich, noch nicht so ganz so aus. Aber trotzdem, ich sehe eben nicht so das Fundament für einen langfristigen Aufschwung bei diesen kleinen. Das wäre eine markttechnische Sache. Wir hatten das interessanterweise auch im Jahr 2000, bevor eigentlich die richtige Bass 2000, 2003 anfing. Da gab es vorher eben schon diese Bass bei den kleinen Aktien, die wir ja auch gesehen haben. Und dann haben die kleinen Aktien 2000, 99, 2000 in den USA ein Stück aufgeholt. waren auf jeden Fall relativ deutlich besser als die Großen dann
eine ganze Zeit lang,
sogar auch in der Wesse dann. Aber das heißt nicht, dass sie gestiegen sind, die sind eigentlich dann oft nur
ein bisschen weniger gefallen.
Das hilft uns dann am Ende
auch nicht. Das hilft dann auch nichts, genau, richtig. Weil Sie es vorhin angesprochen haben, denken Sie, dass in den nächsten Monaten, dass so mal bis die Entwicklung weitergeht, was wir sehen, dass wir eher diese defensiven Branchen im Vergleich zu den Zyklikern, wie jetzt Auto, Luxus und so weiter, eher, dass dieser Rückenwind noch mal ein bisschen anhält, wenn wir jetzt mal von Tech absehen?
Ja, also zyklisch oder defensiv ist wirklich jetzt eine wichtige Frage. Also ich denke, dass bei den Defensiven jetzt ein bisschen viele an Bord sind im Moment und das noch eine Pause bringt. Aber ich habe es mir gerade angesehen, also die Defensiven sind eigentlich nicht überteuert. Also nicht, dass man sagen muss, jetzt da generell mal raus, weil das alles zu teuer ist. Und die Zykliker, da hängt es natürlich davon ab, ob wirklich dann der konjunkturelle Rückenwind kommen wird. Und so ganz billig sind die Zykliker oft nicht da. Also da ist sehr viel Positives schon vorweggenommen, wie generell überhaupt die Märkte eigentlich doch einen gewissen unterschwelligen Optimismus haben. Und die Statistiken zeigen ja doch, dass also alle ziemlich an Bord sind. Die Haushalte in Amerika, die Fondsbarreserven in Amerika sind, glaube ich, 1,5% oder so. Also da ist so ziemlich jeder an Bord. Und deswegen bin ich auch nicht so sicher, ob die Zykliker nun wirklich so nach dieser Zinssenkung senkrecht nach oben starten und das eine längere Entwicklung wird. Also sehr selektiv auch wieder da, je nach Branche, nicht? Also auch gerade hier in Europa sieht man ja auch sehr unterschiedliche Branchenentwicklungen, nicht? Autos haben wir eigentlich immer wieder gewarnt davor und das hat ja auch innerhalb der Autobranche gibt es große Unterschiede. Also nicht nur die Branchen sind schwierig einzuschätzen, sondern auch wieder innerhalb der Branche. Auch gerade so die Konsumgüterkonjunktur, da hat man auch gesagt, das wird dann doch auch schon gerade wieder schlechter, da sind sie erst alle so auch nach Covid wieder rausgegangen, essen gegangen, Reisen gemacht und so weiter. Und jetzt sah das schon wieder schlechter aus, zum Teil bei einigen Indikatoren. Aber zum Beispiel Ryanair hat jetzt wieder gerade gesagt, es wird schon wieder besser. Die Leute geben schon wieder mehr Geld aus, nicht? Die reisen schon wieder mehr. Also da würde ich mich auch nicht festlegen, dass man da nur so ganz große Trends jetzt schon genau erkennen kann. Aber man muss auch sehen natürlich, wie die EZB jetzt reagiert. Werden die Zinsen auch so wie die Amerikaner stärker senken?
Eigentlich sind die so die ersten Stimmen, die sagen, der nächste Schritt müsste eigentlich jetzt mal im Nachgang auch mal ein größerer sein.
Ja. Richtig. Also diese 0,5%, da war ja ein Nachvollziehen dieses 0,5% von Europa. Das war auch durchaus absolut sinnvoll, finde ich. Kam wahrscheinlich sogar auch ein bisschen spät. Aber die Europäer werden wahrscheinlich auch weiter senken. Also das ist dann auch wieder die Frage, wie ist die Währungsauswirkung dann? Nicht? Weil haben viele gesagt, ja, wenn jetzt die Amerikaner so senken, dann bricht der Dollar zusammen, weil die eben so niedrige Zinsen noch bieten. Aber das hat sich ja doch so als einigermaßen stabil erwiesen und wahrscheinlich wird es da auch nicht so riesige Bewegungen geben. Immer noch die Carry Trade Frage, ob dann die Japaner die Zinsen erhöhen und die Amerikaner senken, ob nicht das dann so einen Erdrutsch auslöst bei den Carry Trade Krediten. Aber da ist interessant zu sehen, dass zuletzt eigentlich am Terminmarkt wieder mehr Käufe im Yen da waren, weil alle gesagt haben, der steigt jetzt, ne? Ist ja auch gestiegen, da über 10%. Und vorher waren eben alle im Yen Short. Und dann kam eben diese Verkaufswelle bei japanischen Aktien, aber auch international, da am 5. August war das ja. Aber da gibt es eben zuletzt eher Hoss-Positionen und keine Shorts im Yen. Und deswegen würde ich die Carry-Trade-Gefahr nicht so groß sehen. Und die Japaner haben auch gemerkt, dass sie da das Boot ins Rocken bringen können, das internationale Finanzboot, wenn sie da nicht ganz vorsichtig sind. Und das, da werden die wahrscheinlich, glaube ich, keine großen Experimente machen. Die wollen ja Richtung 1% erhöhen, aber ich meine, 1% ist nun wirklich auch nicht so mörderisch viel. Ja. Und da werden die sich, glaube ich, ziemlich viel Zeit lassen, wahrscheinlich bis zum Januar und auch nicht sofort 1%, sondern so Richtung 0,5% und so weiter. Also da fürchte ich nicht, dass von der Seite her jetzt Gefahren
groß sind. Sie haben ja in der Kommunikation auch recht klar gemacht, dass sie nicht nochmal den Markt irgendwie so in Turbulenzen reinschicken wollen mit dem, was sie eigentlich sowieso vorhaben und jeder weiß, dass es irgendwann mal irgendwie kommt,
richtig.
In Richtung 1%, aber
richtig. Also ich schaue da immer nicht so sehr auf den Zins, sondern auf den Realzins, und ja, der ist ja immer noch sehr, sehr niedrig, und selbst bei einer Zinserhöhung, denn da, glaube ich, ist Japan eigentlich eher ein Hort der Stabilität, als dass es nun der Auslöser für eine Weltkrise jetzt wird.
Sie sind natürlich, Sie beschäftigen sich seit Jahren und Jahrzehnten natürlich mit Japan sehr viel mehr als viele, die jetzt so oft den Zug mal irgendwann aufgesprungen sind letztes Jahr und festgestellt haben, jetzt ist es plötzlich ein attraktiver, interessanter Markt. Jetzt hat es natürlich ein paar Leute mal natürlich über die Carry Trades und natürlich auch diese recht großen Verwerfungen im Nikkei doch auch rausgespült. Gleichzeitig haben sich aber auch in Japan wieder so ein bisschen die Verhältnisse beruhigt und verändert, und man, auch da schießen sowieso die Bäume nicht in den Himmel. Ist Japan jetzt denn wieder ein interessanter, attraktiver Markt? Oder ist es auch eher so, dass, naja, der ganz große Schwung ist so raus?
Man könnte natürlich sagen, Japan, da schrumpft die Bevölkerung, und was soll da schon an großem Gewinnwachstum für die Unternehmen rauskommen? Aber ich glaube eben doch, dass da eine gewisse Umorientierung da ist. Auch die japanische Börse, Tokio-Börse, macht den Unternehmen gewisse Auflagen, dass sie eben doch mehr in die Gewinnzone kommen. Die japanischen Gewinnspannen der Unternehmen waren ja lange Zeit weltweit die niedrigsten, sind jetzt auch immer noch unterdurchschnittlich. Aber das ändert sich so ein bisschen, obwohl die zum Beispiel die Lohnsteigerungen jetzt die höchsten seit 30 Jahren ungefähr waren. Aber das sieht man auch wieder positiv, wenn man sagt, na, dann konsumieren die auch mehr wieder, und die gibt Wachstum von der Seite. Also ich sehe Japan einfach deshalb ganz gut von der monetären Seite her, weil der Zins eben unheimlich niedrig ist, nicht? Also wir haben da Zinsen von 0,8% für Zehnjährige und 0,25% da bei kurzfristigem Geld. Ja. Die hatten ja noch vor kurzem Negativzinsen. Also was will man eigentlich mehr von der monetären Seite her? Aber auch sonst durch diese Reorganisation der Unternehmen schafft man, glaube ich, einen guten Gewinnaufwärtstrend. Dann investieren die Unternehmen ziemlich viel. Also da ist ein gewisser Optimismus da, was man ja in Europa nun nicht sieht. Ja. Und dann gab es auch eine gewisse Umorientierung von diesem Friendshoring, dass die Leute gesagt haben, ja,
wir wollen nicht mehr so viel China-Exposure.
Nicht mehr so viel China, aber dafür eben ordentlich Japan in Asien. Das hat ihnen geholfen. Der Tourismus war lange recht gut durch den niedrigen Yen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gedämpfter. Aber da gab es so ein paar Sonderfaktoren, die positiv sind. Und die Kurs-Gewinn-Verhältnisse sind niedrig. Also aus der Sicht ist es, glaube ich, nach wie vor eine gute Börse. Und rein von der Charttechnik sind viele Aktien im Zuge der Reaktion genau auf ihre steigende 200-Tageslinie gefallen. Und häufig habe ich festgestellt, wenn das so runterkommt und fällt auf diesen steigenden Aufwärtstrend, dann geht es dann wieder hoch. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir sogar kurzfristig da in Japan eine ganz gute Erholung kriegen wieder. Denn einige Aktien hat es ja wirklich böse erwischt. Also
ja,
obwohl das ja Finanzaktien auch zum Teil waren, die nun überhaupt nicht beeinträchtigt werden durch den Yen. Ja. Exportunternehmen, da kann ich mir schon eher vorstellen, dass das zum Teil nicht so gut ist, obwohl auch da dann oft wieder irgendwelche Terminabsicherungen da sind oder so, dass es dann nicht jeden Exporteur voll erwischt da, dass sie jetzt dann 10% weniger Umsatz haben, weil der Yen 10% steigt beim Auslandsgeschäft. Also da denke ich, dass wir besonders bei den Finanz- und Handelsaktien eigentlich dort schon wieder eine deutliche Erholung eigentlich sehen müsste, weil da der Gewinnaufwärtstrend eigentlich überhaupt nicht beeinträchtigt worden ist. Und teuer sind diese Titel im Wesentlichen auch nicht. Auch gerade die Versicherungsaktien oder Bankaktien sind eigentlich wirklich nicht teuer. Wenn man das so gerade im langfristigen Vergleich sieht, wo die herkommen, 1990.
Ja. Gut, das ist ja also, ganz weit weg von
der Der Index hat sein altes Hoch von 1990 ja wieder erreicht, muss ich mir vorstellen. Also über 30 Jahre hat der Index gebraucht, um da wieder hinzukommen, wo er mal war. Also das hat es, glaube ich, meines Wissens noch nie an der Börse gegeben, zumindest nicht, seit ich die Börsen beobachte. Und da ist also schon, also ich in vielen Branchen diese Erholung noch nicht passiert, und da kann sie noch kommen.
Jetzt haben wir natürlich ein Thema noch ein bisschen ausgeklammert, und das ist natürlich Europa und vor allem auch Deutschland. Da muss man ja auch sagen, wenn wir das alles nehmen, was wir gerade so skizziert haben, was jetzt nicht alles so wahnsinnig euphorisch ist, wo sollen bei uns eigentlich irgendwelche Wachstumsimpulse herkommen?
Ja, das fragen sich natürlich viele schon lange. Man wundert sich ja überhaupt, dass wir da sind, wo wir sind. Ne?
Genau, eigentlich ist es ein Wunder, dass der DAX irgendwie gestiegen ist.
Ja. Genau. Ich meine, der MDAX ist nicht gestiegen zum Beispiel, der ist immer noch unter Jahresanfang und das sind mehr Aktien als im DAX. Das zeigt so ein bisschen, dass doch die Wirtschaftsentwicklung diese Rolle gespielt hat und die großen DAX-Werte sind natürlich auch sehr stark in internationaler Hand. Und gerade wenn im Ausland irgendwo die Börse gut läuft, da gerade in den USA, dann kaufen die auch so ein bisschen bei Märkten, wo sie meinen, dass die auch so eigentlich ganz günstig aussehen. Und die Bewertungen sind ja in Deutschland also auch im Wesentlichen doch bei vielen Titeln niedriger als in den USA, was natürlich auch dazu zusammenhängt, dass die Wachstumschancen nicht so groß sind und vielleicht macht der Bewertungsunterschied durchaus auch Sinn. Aber die kaufen dann eben auch ein bisschen Deutschland mit und das war wahrscheinlich auch mit einer der Gründe, warum es so hochgelaufen ist. Und einige Unternehmen haben ja auch keine schlechten Zahlen abgeliefert, aber einige Branchen, da sieht es eben, Deutschland ist Automobilland, bekanntermaßen nicht so gut aus. Wenn man den IFO-Index sieht, der war früher immer 1:1 gekoppelt mit dem DAX. Also da gab es schon eine gewisse Abkopplung und diese Abkopplung nach unten, nach oben, die können sich natürlich auch nach unten wieder auflösen, wenn dann wieder die alten Gesetze kommen. Also die Börse koppelt sich dann wieder an die doch nicht so schlechte wirtschaftliche, an die doch nicht so gute wirtschaftliche Realität. Und da ist natürlich von der Seite auch ein gewisses spezielles Risiko für die deutsche Börse da. Also ich würde nun sagen, dass man nicht gerade hier ein Übergewicht an der deutschen Börse haben sollte.
Nicht in irgendeiner Breite,
aus den
ne?
Gründen, ja, genau. Also auch die Zinsen hier bei uns, gut, sie sind niedriger als in Amerika, aber sollte man hier zum Beispiel Bonds kaufen in Deutschland, nicht? Also bei 2,1, 2,2 für 10-jährige
Staatsanleihen,
deutsche, ist das natürlich auch nicht gerade eine attraktive Größenordnung. Gut, wir haben vor nicht allzu langer Zeit viel niedrigere Zinsen gehabt, da kannst du natürlich noch hingehen und wenn die Konjunktur richtig schlecht wird, gehen wir da auch hin. Aber Europa, glaube ich, wird auch versuchen zu stimulieren über mehr Defizite. Wenn das nicht Deutschland ist, dann macht das die EU und auch der Süden Europas, der stimuliert da weiter voller Pulle. Die Franzosen sind diejenigen, die sich neben den Chinesen am meisten verschuldet haben und heute mit den Amerikanern am meisten neu verschulden. Also da gibt's auch in Europa fiskalpolitische Expansionseffekte, die den Markt irgendwo hochhalten, nicht auf gesunde Art und Weise nach meiner Meinung. Mhm. Also Deutschland und Europa hat, finde ich, von der Seite her rein fundamental gesehen nicht gerade die besten Aussichten. Man kann sagen, selektiv. Ja, die Lohnerhöhungen waren jetzt zuletzt nicht schlecht. Die Inflation ist zurückgegangen. Dadurch ist der reale Lohnanstieg ganz gut gewesen und die reale Kaufkraft ein Stückchen wieder gewachsen. Könnte sich in Teilbereiche der Wirtschaft auch wieder, auch Binnenwirtschaft in Europa, wieder positiv auswirken. Aber wie lange? Also da kommen dann die Lohnsteigerungen wahrscheinlich doch wieder zurück. Man hat es zuletzt schon gesehen. Dann fehlt der Motor von der Seite. Also es ist schwer, da für Europa wirklich einen gewissen Optimismus zu sehen von der Unternehmensgewinnseite her. Die Beschäftigtenseite ist ja nicht so schlecht, aber das hängt auch sehr mit der Altersstruktur zusammen. Und so richtig optimistisch kann man eigentlich für Kultur und Börse in Europa nicht werden, glaube ich, speziell
und jetzt,
in Deutschland.
Ich erinnere mich daran, wir haben im Dezember haben wir das letzte Mal gesprochen, miteinander und haben da auch schon natürlich darüber diskutiert, vor allem natürlich über den Wirtschaftsstandort Deutschland und natürlich so ein bisschen diese Deindustrialisierungsgefahren. Und jetzt sind wir quasi 9 bis 10 Monate später und stellen fest, jetzt im Moment haben wir wieder richtig große Diskussionen zu dem Thema Industriestandort Deutschland. Nicht nur natürlich und vor allem schlagzeilenmäßig durch die Autoindustrie, aber natürlich auch durch viele andere Konzerne wie Thyssen. Die Industrieproduktion, die ja seit, weiß nicht, 2018 in der Rezession ist, kriegt jetzt nochmal so richtig Dämpfer. Wir sind irgendwo bei 7, 8, 9, 20% unterm Mittel, glaube ich, über langfristigen Trend.
15% unter dem letzten Trendstand da, bevor es abbrach, 2017, 18 oder so.
Und keiner kommt sich irgendwie so richtig auf die Idee, dass das vielleicht ein Thema sein könnte, was man politisch vielleicht auch mal durchaus anpacken müsste. Darüber haben wir letztes Jahr auch gesprochen. Sie haben sich ja selber zu dem, wir haben vorhin darüber gesprochen, schlechteste Regierung aller Zeiten, was leider müssen wir ja feststellen, ein Fakt ist. Jetzt sind Sie auch, und das ist meine Abschlussfrage, um das so ein bisschen, habe ich ja das vor skizziert, wir wissen alle, dass da im Moment keine Euphorie aufkommt. Jetzt sind Sie natürlich auch schon seit, D&E hat dieses Jahr 50-Jähriges gefeiert, Glückwunsch auch mal hier offiziell.
Danke.
Jetzt sind Sie also sehr, sehr lange schon selber Unternehmer, Sie haben sehr viele Mitarbeiter und führen sehr lange schon ein Unternehmen. Was würden Sie aus der Warte, und jetzt mal nicht aus Sicht des Börsenexperten, sondern aus Sicht des Unternehmers, der Sie sind, sagen, was sind die zwei, drei Dinge, die man machen muss, um Deutschland wieder in Gang zu kriegen?
Ja, also früher hatten wir mit der Bundesbank sozusagen einen sehr guten Konjunktursteuerer. Die waren eigentlich fast 50 Jahre höchst erfolgreich mit ihrer ganzen Konjunkturpolitik, und das haben wir nur leider mit dem Euro verloren. Jetzt müssen wir uns auch darauf verlassen, dass da in Brüssel was Vernünftiges gemacht wird, aber das bezweifle ich. Und auch im Inland haben wir nach meiner Meinung nicht die Experten an den entsprechenden Stellen, auch gerade in der Wirtschaft, die das wirklich von Grund auf studiert haben. Nicht früher hatten wir mal mit Ludwig Erhard oder Schiller Professoren, die das Ganze von klein auf an gelernt hatten. Und ich meine, ich habe meinen Beruf auch wirklich von kleinster Pike auf an der Börse gelernt und studiert, die ganze Geschichte promoviert, und da kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass jemand einen guten Job macht, wenn er was ganz anderes gelernt hat und sich dann nun einarbeiten muss in völlig neue Materie. Und
scheinbar auch oft gar keinen Willen hat, sich in die Materie einzuarbeiten. So habe ich immer das Gefühl, deswegen.
Ja, nein, mir scheint es immer so, dass diese Idee da ist, ideologische Besessenheit, dass man in so einem Ego-Trip das dann unbedingt umsetzen will, kostet es, was es wolle, und eigentlich weder hinschaut, welche Wirkung ich auf die Wirtschaft habe und auch, was die Bevölkerung eigentlich will. Nicht? Die Leute sind ja auch nicht dumm, die haben ja auch ihre Meinung, und dass da überhaupt nicht hingehört wird, das gehört ja eigentlich auch zur Demokratie, dass man da das Ohr in der Schiene hat, was die Bevölkerung sich an Ideen hat. Die müssen noch nicht immer richtig sein, aber da kommen viele gute Ideen, das weiß ich auch aus Erfahrung. Ich höre immer hin, was in der Belegschaft gesagt wird, was an der Börse an Ideen rumgereicht wird, ob da was wirklich Wertvolles dabei ist. Und hier kommen mir Leute vor, die da panzerartig irgendwo ihre Ideen durchsetzen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ist natürlich für eine Volkswirtschaft alles andere als gut. Ich habe das irgendwo kommen sehen, auch in der Finanzwoche schon warnt den Finger gehoben.
Das stimmt oft.
Ja, genau. Das klingt so ein bisschen abgedroschen, aber tatsächlich hat sich das wirklich bewahrheitet, dass das keine gute Politik war und wir eigentlich mehr da Fachleute gebraucht hätten, die sich vorher ausrechnen können, wo ihre Maßnahmen dann hinführen. Und da muss immer wiederum das Wohl der Wirtschaft da im Vordergrund stehen, sonst kann man auch den ganzen Sozialstaat nicht finanzieren. Ja. Ne? Das haben früher Politiker häufig gesagt, dass sie gesagt haben, also ohne eine gesunde Wirtschaft können wir unsere ganzen guten, positiven Ideen, die wir auch für die Bevölkerung haben, nicht umsetzen. Und das scheint also völlig aus den Augen verloren worden zu sein.
Also endlich mal wieder Kompetenzwagen wäre so ein erster Anfang. Ja?
Ja.
Und ich finde immer etwas, was die Amerikaner uns, die machen gesellschaftlich nun weiß Gott nicht alles richtig und bin jetzt auch nicht der allergrößte Freund davon, aber sie haben diesen einen Punkt, it's the economic stupids, die wir uns als Gesellschaft auch endlich mal angewöhnen müssten. Denn ohne eine vernünftige Wirtschaft kann man auch alles andere nur bedingt machen. Und das ist etwas, was hier leider zu wenige verstehen. Nicht nur im Politbetrieb.
Ja.
Das ist jetzt schon auch das in der breiten Masse.
Der Politbetrieb sieht immer die Wirtschaft so ein bisschen schief an. Und eigentlich bräuchten wir auch viel mehr Wirtschaftsunterricht in der Schule schon. Nicht?
Ja.
Also von mir sogar ein bisschen über Börse. Nicht? Denn Börse finanziert im gesunden Sinne die Wirtschaft. Nicht? Ja. Die Chinesen zum Beispiel haben sehr profitiert von einer lange prosperierenden Börse, haben da viele Unternehmen finanziert dadurch und ihr Wirtschaftswachstum. In Europa ist das leider nicht so verbreitet. Sind mehr die Banken, die eben alles finanzieren müssen.
Ja.
Also da wäre es eigentlich ganz sinnvoll, dass da eine gewisse Kenntnis in der breiten Bevölkerung über Wirtschaftszusammenhänge da ist, damit man auch Maßnahmen, die vielleicht manchmal sogar im ersten Moment unangenehm sind, dann verstanden werden und man sagt, gut, dann wird es eben danach besser.
Ja, das ist ja, das Heiner Flassbeck sagt das auch immer, es braucht viel mehr Kompetenz und dann kann man auch, was die USA anders machen als wir, auch viel mehr Wirtschaftsexpertise und vor allem viel mehr Diskurs zulassen. wenn alle so ein gewisses Grundniveau und Wissen haben und sich auch die Wirtschaft reinholen als Berater kostenlos, wie es die Amerikaner auch machen. Ne?
Ja, richtig.
Herr Erhardt, das hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das Gespräch.
Ganz meinerseits.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Ich denke doch, diesmal sind wir mal richtig aktuell unterwegs, unmittelbar nach der Zinswende.
Ja, ja.
Gleich ein schöner Ausblick.
Das war wirklich gut, ja, genau.
Und gleich kommen wir wieder. Deswegen, wie immer, Daumen hoch, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die kommenden Monate seht. Seid ihr endlich mal auf der vorsichtigen Seite oder sagt eher, jetzt kann man den Gaul richtig laufen lassen? Würde mich interessieren. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.